rund 4000 Entsandten von mehr als 300 Ethnien und die übrigens so knapp 2 Millionen Menschen im Land repräsentieren, sind nach Brasilien, um wirklich einmal einen symbolischen Protest in die Hauptstadt Brasilia zu tragen und dann aber auch ganz konkret mit Verantwortlichen aus Justiz und Parlament zusammenzukommen, um zu beraten, was man gegen die Politik des neuen Präsidenten und seiner Regierung, also Jair Bolsonaro und seiner Regierung, machen kann. Denn der hat Indigene ganz besonders auf dem Kika und tatsächlich einer seiner ersten Amtshandlungen war die Demarkation, also die Vergabe von Land an Indigene, aber auch die Ausschreibung von Naturschutzgebieten und die Vergabe von Land an Landlose zu stoppen und bisherige Planungen von solchen Gebieten auch zu stoppen. Der hat längerfristig oder auch mittelfristig vor, eben diese Schutzgebiete wieder für Bergbau oder eben auch agrarindustrielle Produktion, also Monokulturen, die dann alle für die Exportwirtschaft dienen, die wieder für solche Produktion freizumachen und freizugeben. Das ist nämlich aktuell in diesen indigenen Territorien, aber auch auf den Siedlungen der Agrarreform und in Naturschutzgebieten laut Verfassung verboten. Da ist nur nachhaltige Bewirtschaftung vorgegeben, aber eben zum Beispiel die Förderung von Rohstoffen eigentlich untersagt. Da bedarf es besonderer Dekrete. Und das Wichtige ist für den Hinterkopf, dass diese ganzen Flächen, die ich genannt habe, von Indigenen, von Naturschutz und Siedlung der Agrarreform, also Land für landlose Kleinbauern, in Brasilien ungefähr 37% der Landesfläche ausmachen. Und Brasilien ist fast so groß wie Europa. Also gibt es eine Menge Flächen, an denen gerade die Agrarwirtschaft massiv interessiert ist, Bergbau interessiert ist, weltweite Unternehmen, Global Player aus Kanada, aus Europa, aus China, die das eben ausbeuten wollen. Und jetzt geht es aber prinzipiell nicht nur um den Schutz der Indigenen, sondern Indigenenschutz ist auch tatsächlich eine Art Umweltschutz, denn das deckt sich ja das auf diesen Territorien, für die eben nicht da groß exploriert werden darf, also Land ausgebeutet werden darf. Und die Regierung hat mehrere Dinge jetzt vor und zum Teil schon umgesetzt, um diese Situation zu ändern und um eben auch rechtlich eine Handhabe zu haben, an diese Flächen ranzukommen, die ausbeuten zu können, also die der Wirtschaft zur Verfügung zu stellen.
Und bei diesem Protestcamp in der vergangenen Woche als Vertreter indigener Gruppen und Gemeinschaften in Brasilia protestiert, aber sich eben auch getroffen haben mit Verantwortlichen, Gouverneuren unter anderem, da wurden ja auch konkrete Forderungen laut. Einerseits ging es dabei um die Indigenenbehörde FUNAI, die zuvor durch Bolsonaro veranlasst ein Wechsel im Ministerium von dem einen Ministerium ans andere Ministerium unternommen hat. Und dann ging es um noch mehr Forderungen. Können Sie da einen Einblick geben, zum Beispiel welche Relevanz diese Behörde FUNAI nun für die indigenen Gruppen und Gemeinschaften hat und warum es relevant ist, dass die Behörde beim Ministerium für Justiz und öffentliche Sicherheit wieder angesiedelt werden sollte, statt, wie es Bolsonaro veranlasst hatte, beim Ministerium für Frauen, Familien und Menschenrechte aktuell sitzt?
Also einer der ersten Amtshandlungen tatsächlich von Bolsonaro, ich glaube, das war der erste oder zweite Tag, hat er eben veranlasst, die Behörde FUNAI, die Indigenenbehörde FUNAI, aufzusplitten und vom Justizministerium eben einerseits ins Landwirtschafts- und ins Familienministerium zu verlagern. Und im Landwirtschaftsministerium ist jetzt angesiedelt die Funktion der Vergabe von Land. Und dem steht mittlerweile der Sonderstaatssekretär vor, Luis Antonio Naban Garcia. Und das ist eigentlich auch der Chef der Vereinigung der Großgrundbesitzer in Brasilien. Der hat schon in den 70er Jahren, also diese Vereinigung hat in den 70er Jahren so paramilitärische Milizen gehabt, um gegen Landlose zu kämpfen. Ja, 2005 wurde er gerichtlich belangt wegen Landraub und weil er irgendwo auch auf fremdes Land, also so Naturschutzgebiete und von Kleinbauern eingedrungen ist und sich das einfach mal wieder angeeignet hat. Er wurde aber auch 2005, also zum letzten Mal belangt, wurde gegen ihn ermittelt, weil er eben eine paramilitärische Miliz immer noch gehabt hat und die auf Landlose geschickt hat. Der steht nun der Vergabe von Land an Landlose und auch Indigene vor. Und man weiß, er, sein Slogan ist, sein Motto, kein Zentimeter weit mehr für Landlose oder Indigene. Das heißt, zum Teil ist das Landwirtschaftsministerium eben massiv von den Interessen der Agrarwirtschaft dominiert, die ganz klar sagen, wir haben kein Interesse, dass für Indigene oder Kleinbauern irgendwas noch passiert. Und sie sagten ja auch schon, diese Behörde, der Rest der Behörde, die sich also um die Indigene konkret kümmert, um deren Schutz und die versorgt, vielleicht mit Medizin, Lebensmitteln, auch die ist jetzt ins Ministerium für Familien gerutscht und hat da auch eine nachgeordnete Rolle. Die Familienministerin ist eine arg evangelikale Ministerin. Sie ist eigentlich auch in ihrem ersten Beruf eine Pastorin und hat so ein bisschen so einen missionarischen Ansatz. Für diese Frau, diese Ministerin, sind die Indigenen immer noch eine Art Steinzeit. Und sie erwartet, sie will die eigentlich sozusagen domestizieren. Also wir haben so einen ganz alten Kolonialismus, so ein missionarisches Tum, die eben auch Leute ja dort wirklich in Anführungsstrichen in die Zivilisation überführen will, also das heißt, deren Kulturen zerstören. Und im Justizministerium, das gilt als am wenigsten von irgendwelchen Interessen durchdrungen sozusagen. Das ist, warum die hoffen, dass es wieder dort gebündelt wird.
Und bevor wir darauf schauen, wie auf die Forderungen der Vertreter indigener Gruppen in der vergangenen Woche in Brasilia ja reagiert wurde, vielleicht noch auf eine Forderung geblickt. Es wurde auch Forderung formuliert, dass die Lockerung des Schusswaffenrechts zurückgenommen werden soll. Also Jair Bolsonaro hatte ja gleich auch zu Beginn seiner Amtszeit in diesem Jahr das Waffengesetz gelockert. Und danach gab es nur noch Berichte von vermehrten Anfeindungen gegenüber Indigenen. Inwiefern steht da auch etwas in einem Zusammenhang oder aber was sind denn da die Befürchtungen, was da die Lockerung eines Waffenrechts jetzt für Angehörige indigener Gruppen und Gemeinschaften bedeuten könnte?
Ja, Bolsonaro hat auch vor einem Monat oder zwei Monaten tatsächlich ein Dekret erlassen, das besagt, jeder Haushalt soll privat Waffen haben, so viel wie der Haushalt möchte. Bolsonaro geht davon aus, Privateigentum ist Heiligtum und er will offiziell was gegen Kriminalität tun. Man weiß auch von Studien aus den USA, dass je mehr Waffen im Umlauf sind, auch privat, dass es zu mehr Toten führt, aber nicht zu weniger Kriminalisierung. Und ja, viele befürchten und zum Teil hat sich das schon bewahrheitet, dass dieser legitimierte Waffenbesitz jetzt zu Hause dafür eingesetzt wird, um eben, ich sage mal in Anführungsstrichen, wirklich massiven Anführungsstrichen, Eindringlinge abzuwehren, zu bekämpfen. Und das ist auch so der Sprech von Großgrundbesitzern, die sich erwehren, wenn zum Beispiel Landlose Land besetzen oder Indigene um ihr Land kämpfen. Wir haben ein großes Problem. In Brasilien ist ein Land, wo ein Großteil der Flächen nicht klar ist, wem gehört es. Wo Flächen laut Papier oder im Grundbuchamt theoretisch 4 Eigentümer haben. Das können die indigenen Gruppen sein, die eben auch laut Verfassung Anspruch haben. Das ist ihr Territorium, weil da waren sie vorher schon. Ist aber noch nicht zum Abschluss gekommen, dass der Großgrundbesitzer, der vor 20 Jahren da ein paar Rinder reingeschickt hat und einen Zaun drum gebaut hat, ohne dass jemand groß mitbekommen hat, außer die betroffenen Indigenen. Und so haben wir eine sehr groß unklare Situation, juristisch unklare Situation. Die machen sich diejenigen am meisten zunutze, die auch die besten Mittel haben und am reichsten sind, sind dann eben Großgrundbesitzer. Und dann haben wir natürlich noch die Landlosenbewegung, die eben knapp 4,5 Millionen landlose Kleinbäuerinnen und Kleinbauern repräsentiert, die eben auch Land besetzen, aber das ist immer brachliegendes Land. Also darum meinte ich vorhin in Anführungsstrichen, es wird nirgendwo wirklich auf Privateigentum eingedrungen, sondern auf das Land, was brach liegt und laut Verfassung Kleinbauern oder Indigenen zur Verfügung zu stehen hat, weil es auch rechtmäßig deren dann ist, in dem Fall von Indigenen. Und da kam es tatsächlich vermehrt jetzt seit der Wahl von Bolsonaro im Oktober aber auch in diesem Jahr schon zu expliziten Übergriffen auf Repräsentanten von der Landlosenbewegung, MST oder Indigene. Und das waren in diesem Jahr 7 Tote schon. Und auch seit der Wahl, ich glaube auch von Oktober bis Ende des Jahres 2018, auch 7 bis 8 Tote. Und das sind dann eben Indigene, Häuptlinge oder Umweltaktivistinnen und Aktivisten oder Kleinbäuer. Also da haben wir eine Zunahme, es wurden Camps dieser Siedlung angegriffen und eben zuletzt wird auch massiv in Indigene, also anerkannte indigene Territorien einfach eingedrungen von erst Holzfällern, in der Regel folgen dann vielleicht nach ein paar Monaten oder Jahren dann auch die Viehwirte, die dann einfach mal auch 1000 Rinder irgendwo in die reinjagen. Es siedeln sich an Leute, die nach Metall schürfen, Gold schürfen oder auch eben nachher die Agrarwirtschaft mit Interesse an Sojaexporten. Und diesen Kreislauf, der ist massiv wieder jetzt in Gang gesetzt worden und der war unter den linksgeführten PT-Regierungen, also der Arbeiterpartei, zumindest halbwegs gebremst oder in bedeutend geringeren Dimensionen. Ja, vielleicht nur zum Vergleich, wir haben im Januar in dem größten oder zweitgrößten Bundesstaat im Amazon-Bundesstaat Pará, wo unsere Paranüsse herkommen, die wir hier im Supermarkt essen, sind die illegitime Rodungen um 55% im Vergleich zum Vorjahr wieder angestiegen. Mhm. Und in diesem Kontext haben eben jetzt auch da die Indigenen wieder protestiert und gesagt, Vorsicht bitte, ihr müsst diese Territorien akzeptieren und auch schützen.
Und bei diesen Protesten der vergangenen Woche geht es ja einerseits um die aktuelle Situation, dagegen zu protestieren. Andererseits hat das auch eine Tradition, dieser Protest. Das dreitägige Protestcamp, das findet nämlich jährlich zur Erinnerung an ein Massaker statt. Und zwar an 19 Landlosen durch die Militärpolizei in genau diesem Bundesstaat Pará, den Sie gerade benannt haben, im Jahr 1996. Wie ist vielleicht diese aktuelle Situation, gegen die protestiert wurde, vergleichbar mit der von 1996?
Vielleicht will mich denn nicht aus dem Fenster lehnen. Ich habe den Eindruck, verglichen mit historischen Datenentwicklungen, dass es jetzt sogar verschärft ist. Also wir haben zum Teil wirklich auch durch so eine unklare juristische Situation im, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Hinterland Brasilien, um den Amazonas herum, am Rande des Amazonas-Regenwaldes. Das sind enorme Flächen, die sehr wenig bevölkert sind und wo es vielleicht mit so einer Situation des Wilden Westens in den USA in den 1840ern vergleichbar ist tatsächlich. Ja, wir haben viele Menschen leben da, Kleinbauern, von denen der Staat nicht weiß, dass sie dort eigentlich leben und die dort auch schon ewig leben. Und dann kommt der Großgrundbesitzer und baut eben eine Ranch und zäunt große Flächen ein und beginnt dort zu roden. Noch das kriegt zum Teil der Staat erstmal nicht mit. Und solche Situationen, die haben wir jetzt tatsächlich, ja, die ist wieder massiv in Gang gesetzt worden. Auch schon unter der Vorgängerregierung von Bolsonaro, der rechtskonservativen Regierung von dem Michel Temer. Auch da, aber jetzt haben wir noch einen Präsidenten, der aktiv zu Gewalt aufruft. Also eben sagt, Privateigentum ist Heiligtum, was ja an sich auch stimmt. Aber er verrückt ein bisschen den Kontext und ruft eben zur Verteidigung gegen indigenen Kleinbauern auf. Und auch für ihn ist die Landlosenbewegung ja eine kriminelle Organisation, nee, sogar eine terroristische Organisation. Es gibt das Vorhaben, so Besetzungen, auch wenn die von der Verfassung sogar geschützt sind, als terroristische Akte zu bezeichnen. Und das würde eben eine Organisation kriminalisieren, die 4,5 Millionen Menschen repräsentiert. Es würde aber auch zum Beispiel Studierende treffen, die mal irgendwo einen Schulstreik oder einen Streik an der Uni machen. Es geht auch darum, dass Arbeiter und Arbeiter, wenn die einen Streik machen und dann auch auf dem Betriebsgelände sind, auch getroffen sind und unter dieses neue Gesetz fallen. Aber ja, dieser Pioniergeist da, den viele große Sojaproduzenten haben und Viehwirte, der wird da bedient, indem sie sagen, wir bringen hier Fortschritt in Zivilisation und wir bringen das Hinterland auf Vordermann.
Und gegen diese ganzen Entrechtungen unter Bolsonaro haben nun in der vergangenen Woche 4000 Vertreter indigener Gemeinden und Gruppen protestiert in Brasilia. Und da trafen sie ja auch auf zum Beispiel den Gouverneur und haben an einem offiziellen Akt im obersten Gerichtshof teilgenommen. Aber was konnte da so ein Protest überhaupt in Gang setzen, ein Gespräch? Wie wurde da auf so einen Protest reagiert?
Also interessant ist wirklich, Sie haben jetzt auf den Justizapparat im Obersten Gerichtshof angesprochen, dass die Generalstaatsanwältin der Republik, Raquel Dodge heißt die, explizit klargemacht hat, ihre Behörde, also der Generalstaatsanwalt der Republik, will sich wieder für die Schaffung indigener Gebiete einsetzen. Sie will Informationen sammeln und sie vertritt damit die Rechte. Für sie sind das, sie will aus ihrer Sicht für die Rechte ihrer Bürgerinnen und Bürger, in dem Fall die Indigenen, eintreten und denen zu ihrem verfassungsmäßig garantierten Recht verhelfen und dort eben auch die Territorien wieder sichern. Damit richtet sie sich ganz konkret gegen die bestehende Regierung. Das muss man unbedingt verfolgen. Also hat die Justiz dort Mittel, auch der Exekutive was entgegenzusetzen? Interessant war auch, dass der eigentlich sehr konservative Präsident des Abgeordnetenhauses sowie der Chef des Abgeordneten Rodrigo Maia, auch der Präsident des Senats, Davi Alcolumbre, die viel mit Bolsonaro paktieren, dafür eintreten, dass diese Indigenenbehörde FUNAI wieder zum Justizministerium kommt, weil sie sagen, auch da werden die Rechte der Indigenen viel besser dann geschützt und gewahrt. Also das muss man beobachten, dass das war jetzt also tatsächlich kein nur symbolischer Protest dort letzte Woche oder am Wochenende, sondern da ging es um ganz konkret Maßnahmen, die man ergreifen kann.
Eine letzte Frage hätte ich noch. In der vergangenen Woche gab es auch noch eine weitere Unterstützung für die indigene Bevölkerung und ihren Kampf um ihre Landrechte und vor allem den Schutz des Regenwaldes in Brasilien. Und diese Unterstützung kam da von Hunderten von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die in der Zeitschrift Science einen offenen Brief an die Europäische Union verfasst und unterzeichnet haben, gemeinsam mit Vertretern und Vertreterinnen indigener Gruppen. Und in diesem Brief wurde ein härterer Kurs der EU bei Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen mit Brasilien gefordert. Ohne jetzt vielleicht allzu sehr auf genau dieses Freihandelsabkommen zu sprechen zu kommen, aber welche Rolle spielt denn da so eine Form von Solidarisierung, Unterstützung und Forderung, wie sie jetzt zum Beispiel von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen kommen, die sich da nun an die EU wenden und nicht jetzt direkt an Brasilien?
Ich halte so eine Art und Weise für sehr, sehr wichtig und auch richtig. Also, denn wir haben gesehen, dass Bolsonaro beispielsweise das Landwirtschaftsministerium und das Umweltministerium zusammenpacken wollte. Einfach um, wie er es meinte, die Interessen der Agrarwirtschaft ein bisschen besser gewährleisten zu können und da weniger sogenannte Konflikte mit Umwelt aufzunehmen zu haben. Das Interessante war, die Agrarwirtschaft selbst hat sich dagegen gewehrt und gesagt, nein, lassen wir es bei der Trennung, sonst haben wir Probleme beim Export in die Europäische Union. Also dieses Druckmittel, das die EU hat, auf Auflagen zu schauen oder Regularien, die in Brasilien nun eingehalten werden oder nicht, auf Ausmaße der Rodung, und damit Druck zu machen, das hat eine ganz konkreten Wirkung, kann das entfalten. Genauso auch bei den Pestiziden, das hatte ich jetzt noch nicht angesprochen. Brasilien ist ein Land, was die meisten hochgiftigen Pestizide zugelassen hat. Unter der aktuellen Regierung 152 neue Pestizide, von denen 44 als hochgradig oder sogar extrem giftig gelten und mindestens 4 davon in der EU strengstens verboten sind. Wenn hier Auflagen oder auch die Kontrolle der Importe funktioniert, dann wissen dort Produzenten, dass sie da am besten verzichten sollten und dass natürlich im Endeffekt auch dort der Umwelt zugute kommt, wenn da weniger Pestizide auf die Äcker kommen. Also beispielsweise Glyphosat. Ich habe gerade nicht im Kopf, wie viel Liter hier auf deutsche Äcker kommen dürfen. Ich glaube, es ist in der EU 0,5 Liter pro Hektar. In Brasilien sind es, das weiß ich mit Sicherheit, 20. Also das ist bedeutend höher und im Grunde niemand von uns möchte Lebensmittel oder konsumieren, die so einen hohen Grad an Pestiziden haben. Das sind also so, ist nur ein Beispiel für so eine Kette, wo die EU Druckmittel hat und die Brasilien ist vor allem eine Exportwirtschaft von Agrarprodukten derzeit. Ja, 60% ihres Exports, ihrer Exporterlöse machen die mit dem Gewinn von Agrarprodukten, aber auch Bergbau. Und Soja ist ihr bestverkauftestes Ja, Exportgut. Das landet meist als Futtermittel bei deutschen oder chinesischen Rindern.